Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner. Schön, dass du bei dieser Stunde der Seelsorge wieder dabei bist. Pater Karl, ein Höhepunkt dieses heiligen Jahres war am 11.12. Oktober die Feier marianischer Spiritualität. Am 12. Oktober nach der Heiligen Messe auf dem Petersplatz weihte Papst Leo die Menschheit im unbefleckten Herzen Mariens. Dabei sprach er die Worte: Deinem unbefleckten Herzen vertrauen wir die ganze Welt und die ganze Menschheit an, besonders deine Kinder, die unter der Geißel des Krieges leiden. Fürsprecherin der Gnade, weise uns den Weg der Versöhnung und der Vergebung, stehe uns bei in Freud und Leiden. Und erwirke uns das Geschenk des Friedens, das wir so sehr erflehen.
Ja, also man muss zum Begriff der Weihe an etwas sagen, weil das Wort Weihe ist wirklich ein Wort, das sehr verschiedene Begrifflichkeiten beinhaltet. Also das ist ein Wort, eine Bottle, eine Flasche, die verschiedene Inhalte haben kann als Begriff. Zum Beispiel Priesterweihe, da ist es ein Sakrament. Dann, wenn wir landüblich jetzt eben sprechen, dass Gegenstände geweiht werden oder Weihwasser, da ist es eine sakramentalische Segnung. Dann gibt es die Selbstweihe, indem ich mich selbst jetzt eben Gott weihe und diese Weihe von der Kirche angenommen wird, zum Beispiel die Jungfrauenweihe oder die Ordensprofess ist auch eine Form jetzt eben der Selbstweihe, die von der Kirche, vom Orden angenommen wird. Und dann gibt es dieses Anvertrauen, das kirchliche Autoritäten tun können, dass man bestimmte Diözesen oder bestimmte, die Pfarre, ja, oder eben, wie es der Papst eben macht, die ganze Welt anvertraut. Man kann das dann machen gegenüber dem Heiligsten Herzen Jesu. Man kann das machen gegenüber Christus, dem König. Man kann das machen gegenüber der Gottesmutter Maria, die darum ja ausdrücklich gebeten hat. Wenn man sich selbst ihrem unbefleckten Herzen jetzt eben weiht, dann bedeutet das, dass man sein Defizit, weil wir Sünder sind, einbringt in diese Überfülle an Gnade, die sie Kraft ihrer Mitwirkung und Kraft der Beschenkung durch Gott jetzt eben hatte. Und das ist gemeint, wenn der Papst, und Papst Leo XIV. Ist ja bei Gott nicht der erste Papst, der das macht, Johannes Paul II., Papst Franziskus am Beginn des Ukraine-Krieges, also dieses die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens weihen, anvertrauen, sie in besonderer Weise unter den Schutz und unter ihre Fürbittkraft zu stellen, das ist damit gemeint. Ich wusste das nicht, ich bin dir sehr dankbar für die Stunde der Seelsorge. Du bist ja ein Vatikanist, lieber Thomas Maria Riemel, und ich freue mich jetzt sehr, also dass ich das gehört habe. Ich habe das nicht mitbekommen, dass da die Weltweihe am 11. Oktober wiederholt worden ist. Ist schön.
Am 12. Oktober.
12. Oktober.
Und du hast es eben gerade gesagt, dass sie wiederholt wurde, und zwar schon mehrmals. Angefangen hat der Papst Pius XII. Im Oktober 1942 und hat dann eben gesagt, wir vereinigen uns mit der ganzen Welt. Das war so diese Formulierung bei dieser Weihe. Dann im März 1984 Johannes Paul II. Hat auch wieder die Welt dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht, Russland nicht namentlich genannt. Wir vertrauen dir besonders jene Nation an, die deine Hilfe am nötigsten hat. Schwester Lucia hat dann gesagt, diese Weihe sei als gültig zu betrachten. Dann eben im März 2022 Papst Franziskus anlässlich des Ukraine-Krieges mit den Worten die ganze Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine. Und jetzt eben im Oktober 2025 Papst Leo weihte die Welt eben mit dieser Formulierung, besonders deine Kinder, die unter der Geißel des Krieges leiden, dem unbefleckten Herzen Mariens. Und jetzt eine Frage da dazu. Sehr geehrtes Seelsorgeteam von KTV, wieso diese Wiederholungen dieses Aktes? Herzliche Grüße.
Warum jeden Tag die Heilige Messe? Warum immer wieder beichten gehen? weil wir in einem Zeitkontinuum leben und weil die Erbsünde eine Kraft ist, eine Schwerkraft ist, die permanent eben jetzt uns hinunterzieht, uns persönlich, aber auch die Menschheit hinunterzieht. Und deshalb braucht es immer wieder dieses Schaffen eines Gegengewichtes. Also das liegt ganz einfach an dem Faktor, dass ich nicht auf einen Knopf drücken kann und dann ist eben jetzt die Zeitlichkeit und damit auch die Wirksamkeit der Erbsünde erschöpft. Ich muss eben jetzt wirklich auch immer wieder neu mich in diesen Gnadenfluss jetzt eben Gottes hineinstellen. Also das ist eine ganz normale Sache, ja. Also dieses immer wieder. Also das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil ich das schon auch merke, dass manche Leute dann mit solchen Weihen oder einem solchen Anvertrauen jetzt eben, wie soll ich sagen, fast magische Wirkungen verbinden. Also wenn dann die Welt und alle Bischöfe dem unbefleckten Herzen geweiht ist, dann bricht das Paradies auf Erden aus. Nein, das ist definitiv nicht so. Das merkst du an dir selbst. Wie oft habe ich schon die Ganzhingabe nach dem heiligen Ludwig Maria Grignot von Montfort, die 33 Tage vollzogen. Wir haben dazu übrigens, also im B&B Verlag in Heiligenkreuz, ein schönes Büchlein gemacht. Immer wieder, zum Beispiel die Hochschule Heiligenkreuz, die wirklich in den 90er Jahren vom Untergang bedroht war, aus kirchenpolitischen Gründen. Und wir haben dann eben unter Abt Gregor begonnen, zu jeder Hochschuleröffnung am 1. Oktoberfest der kleinen Therese, wo das Studienjahr beginnt, ein Weihegebet zu beten, wo wir die Hochschule, ihre Professoren, die Studentinnen und Studenten dem unbefleckten Herzen Mariens weihen, anvertrauen. Wir haben in dem Weihegebet, das ich schreiben durfte, damals auch den Ausdruck von Papst Pius XII. Verwendet, dass Maria die Siegerin in allen Schlachten Gottes jetzt eben ist. Also ein sehr kämpferischer Ausdruck, weil wir wirklich bombardiert worden sind. Ja, und die Hochschule ist jetzt mit 340 Studenten, also doch ein bedeutender Ort der Priesterausbildung im deutschen Sprachraum und läuft in ruhigen Wassern dahin. Also nur als Beispiel dafür, warum man etwas immer wieder tun muss, weil es eben jetzt bei Paulus auch heißt, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Also wir haben nie die Gewissheit, dass das Böse gestoppt ist, sondern es wirkt weiter. Und genauso müssen wir uns deshalb immer wieder eben jetzt auch persönlich unter den Schutz, unter den Gnadenfluss Gottes beziehungsweise in den Überfluss an Gnade, den das unbefleckte Herz Mariens hat, stellen.
Und wenn wir dieses Thema betrachten, die Päpste und der Frieden in der Welt, da gibt es natürlich auch diplomatische Anstrengungen des Heiligen Stuhls, immer wieder Angebote, dass der Heilige Stuhl auch hier seine Plattform anbietet, damit Friedensgespräche stattfinden können. Das Zweite ist, der Heilige Stuhl, die Päpste laden uns immer wieder ein, auch um den Frieden zu beten. Und das Dritte vielleicht auch, eine Weihe ist ein Vollzug, aber letztlich kommt ja auch dazu die Bekehrung des Herzens, je mehr Herzen sich dann auch bekehren. Genau. Und mal anders formuliert, je mehr diese Botschaft von Fatima, letztlich die Botschaft des Evangeliums annehmen und Wege des Schrittes, Schritte des Friedens gehen, desto mehr Frieden kommt ja auch in die Welt. Es hängt immer auch ab von der Bekehrung der Herzen.
Also es ist nichts, was wir in der katholischen Kirche tun, weder die Sakramente noch die Sakramentalien noch solche Weihungen, sind ein magischer Automatismus. Also das ist ein schwerwiegendes Missverständnis, wenn man meint, wenn, dann und dann ist alles aus und alles Böse ist weg und so weiter und so fort. Das funktioniert einfach nicht und das ist auch von Gott her nicht so gemeint, sondern es sind Hilfen, die uns gegeben werden. Und so eine Weihe, die von oben, ja, durch den Petrus-Nachfolger, durch den 267. Petrus-Nachfolger jetzt erfolgt, für die 1,4 Milliarden Katholiken, die wir sind. Also wenn der Papst das von oben macht, so wird die Wirkung wesentlich davon abhängen, inwiefern jede und jeder bereit ist, in dieser Haltung auch, in diese Haltung sich einzuschwingen. Also es ist gut, wenn von oben gesegnet wird, wenn von oben ein solches Anvertrauen, Weihen jetzt eben der Welt an das unbefleckte Herz Mariens geschieht. Aber wenn je weniger wir mitmachen, je weniger wir selbst uns bekehren und uns selbst eben hineinstellen also in diesen, ich wiederhole noch einmal, Gnadenfluss jetzt eben, ja, den wir brauchen. Je mehr wir bereit sind, diese Verstopfungen aufzulösen, die zwischen uns und diesem Gnadenfluss sind und diese Blockaden eben zu beseitigen, diese Blockaden von Hass und Terror und Gewalt und Aggression und sich als Opfer fühlen und sich rächen wollen und so weiter. Also desto weniger Wirkung wird eine solche Weihe haben. Und noch was zu den Wiederholungen. Mir ist noch eingefallen, bei jeder Heiligen Messe, wenn Christus auf dem Altar gegenwärtig ist, nach dem eucharistischen Hochgebet, nach dem durch ihn und mit ihm und in ihm, und da, wo Jesus auf dem Altar ist, kommt immer die Bitte um den Frieden. Ja. Also es kommt immer diese Bitte um den Frieden, bevor dann der Friede eben weitergegeben wird von Jesus in unsere Herzen. Und auch das funktioniert nur, wenn ich bereit bin, also diese Gnade, diesen Frieden aufzunehmen und ihn dann selbst weiterzugeben, symbolisch ausgedrückt durch den Friedensgruß, den wir in der Liturgie miteinander tauschen.
Am 21. November gedachte die Kirche offiziell unserer lieben Frau von Jerusalem. Es geht dabei um die Weihe einer Marienkirche in Jerusalem im Jahr 543, Santa Maria Nuova zu Jerusalem. Später wurde dieses Gedächtnis dann Darstellung der seligen Jungfrau Maria genannt oder ganz kurz im Volksmund Maria Opferung. Dazu jetzt auch eine Frage. Grüß Gott, liebe Seelsorger. Gerne sehe ich und mein Mann Ihre Stunde der Seelsorge. Für diesen Dienst ein herzliches Vergelt's Gott. Nun zu meiner Frage. Am 21.11.25 war der Tag Darstellung Mariens im Tempel. Wie könnte man sich dies vorstellen? Wohnte Maria nun im Tempel? Für welche Aufgaben wurde sie geschult? Oder ist dies eine Vorstellung beim Tempelvorsteher zur Unterrichtung in der Glaubensschule? Wurde jedes jüdische Mädchen in diesem Alter dazu verpflichtet? Oder war dies eine private Sache? Ich bedanke mich für Ihre Antworten und würde mich freuen, wenn Sie dieses Thema in der Stunde der Seelsorge eventuell mal behandeln würden. Mit freundlichen Grüßen und Gottes Segen.
Also danke für die Frage. Ich muss nur dazu sagen, ich stehe da ein bisschen an, da müsste ich jetzt wirklich Literatur lesen. Ich kann Folgendes dazu sagen. Von den 90 Evangelien, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind, wir nennen die sogenannten verborgenen Evangelien oder apokryphen Evangelien, die dann so im 2. Jahrhundert entstanden sind, hat eines einen sehr hohen Rang bekommen. Also wir haben 4 Evangelien, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und wir haben dann 90 andere, ein Judas-Evangelium und so weiter. Das Jakobus-Evangelium aus dem 2. Jahrhundert hat eine hohe Bedeutung bekommen, weil es sich mit dem Leben Mariens beschäftigt, bevor jetzt eben die Verkündigung geschieht. Und dieses apokryphe Jakobus-Evangelium schildert, dass Maria, deren Eltern Joachim und Anna sind, dass Maria aus priesterlichem Geschlecht ist. Das können wir eben daraus rückschließen, dass ihre Verwandte Elisabeth ja mit einem Priester namens Zacharias verheiratet ist. Also diese levitische Linie dürfte für Maria stimmen, spielt aber in den Evangelien keine Rolle. Ja, also dann wäre Jesus vom Vater her davidischer Abkunft und von der Mutter her priesterlicher, levitischer Abkunft. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall das apokryphe Jakobus-Evangelium schildert diese Sache, dass Maria in Jerusalem als Tempeljungfrau aufgewachsen sei und so weiter und so fort. Soviel ich weiß, hat es diese Institution im Judentum nicht gegeben. Also da müsste ich jetzt aber wirklich nachschauen, bitte um Entschuldigung, aber ich kann spontan über solche Sachen, die eine große Sachkundigkeit über biblische Hintergründe darstellen, jetzt nicht aus dem FF schütteln, da müsste ich wirklich nachschauen. Aber auf jeden Fall, diese Erzählung bzw. dieses Fest Maria in Jerusalem und auch das Festmachen dessen, dass Maria in Jerusalem direkt neben dem Tempel gewohnt hat, heute ist es die Kirche St. Anna, eine Kreuzfahrerkirche, die von uns Zisterzienser in einer wunderbaren Architektur erbaut worden ist, wo die weißen Väter heute sind, wo alle Pilgergruppen hingehen und singen, weil die Kirche eine fantastische Akustik hat. Und dort eben, wo heute St. Anna steht und wo Maria gelebt haben soll mit Joachim und Anna, also das sind eben alles Sachen, die wir historisch nicht verifizieren können. Eben das Jakobus-Evangelium ist keine historische Quelle, aber es gibt immerhin wieder, was die junge Kirche im 2. Jahrhundert über Maria gedacht und geglaubt hat. Also auf jeden Fall dort fand die Waschung der Tempelgeräte statt. Und das ist wieder interessant, weil im Tempel daneben, auf dem Tempelplateau, fand ja ein blutiger Opferkult statt. Ja, ein blutiger Opferkult, also wo eben jetzt Lämmer geschächtet wurden, damit eben Sündenvergebung geschieht. Und Maria ist jene, die das Lamm Gottes gebären wird, von dem Johannes der Täufer sagt, es ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Zweite Vatikanum sagt dann wieder, dass Maria, die unter dem Kreuz steht, sich mit dem Opfer ihres Sohnes, mit dem Opfer, das am Kreuz dargebracht wird, und dass ihr Sohn ist, also sie selbst hat das Lamm geboren, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, in einer selbst verbunden hat mit diesem Opfer. Also da kann man dann weiter spekulieren, dass Maria verortet wird in Jerusalem, das geschieht auch in der Bibel, also sie bringt Jesus im Tempel, Präsentatio, das feiern wir am 2. Juli, die Darstellung des Herrn, feiern wir am 2. Februar, genau. Und wir haben auch die Gegenwart Mariens dann im Abendmahlsaal bei der Herabkunft des Heiligen Geistes. Und all das fließt dann am 21. November in diesem Fest unserer lieben Frau von Jerusalem zusammen.
Also kurz nochmal zusammengefasst, es gibt diese kanonischen Schriften, die in der Bibel zusammengefasst sind, die offiziellen, die Evangelien. Wenn wir die betrachten, dann gibt's eben dieses Jakobus-Evangelium, das du genannt hast. Und nur daher wissen wir ja, dass die Eltern Joachim und Anna hießen, dass Josef ein älterer Mann gewesen sei. Und da steht drin, Maria sei im Alter von 3 Jahren, wie du es eigentlich ausgeführt hast, in den Tempel gebracht worden. Der Priester soll sie gesegnet haben. Sie blieb dann bis zum 12. Jahr im Tempel, so in diesem Jakobus-Evangelium. Dann wurde sie Josef anvertraut. Offensichtlich, Pater Karl, soweit ich weiß, gab es im Tempel mehrere solche Tempeljungfrauen. Die Grundbotschaft von Maria Opferung ist einfach, dass sie von Anfang an ganz Gott hingegeben wurde und ganz im Dienst Gottes stand. Wobei auch Maria Opferung bedeutet auf der anderen Seite, dass Maria von Anfang an ganz in der Gegenwart Gottes gelebt hat. Auf der anderen Seite habe sie sich aber auch für andere Menschen geopfert. Und gerade Papst Leo hat ja jetzt in der Adventszeit dazu eingeladen, dass man auch die Ärmel hochkrempelt und etwas auch für andere tut. So könnte man das Ganze ein bisschen einordnen.
Ja, danke. Also mir ist dazu jetzt nur noch eingefallen, dass ich auf Netflix, ich habe mir hier Netflix auch organisiert, weil da manche interessanten Sachen rum sind, dass auf Netflix habe ich voriges Jahr einen Film gesehen, der, glaube ich, auch Maria geheißen hat und wo der Anthony Hopkins sogar mitspielt, der nicht so schlecht war. Also ich habe immer Angst, also vor biblischen Sachen. Ich kann sehr empfehlen, also diese Netflix-Serie The Chosen, beziehungsweise es gibt es auf Netflix mittlerweile auch, The Chosen, also wo wirklich in so Episoden dargestellt wird, das Leben Jesu von tiefgläubigen Darstellern, auch mit einer genialen Ausschmückung jetzt eben der biblischen Realitäten, aber es ist eben filmisch ausgeschmückt. Aber Maria war ein guter Film. Also hier kann man Verschiedenes dazu denken. Das Entscheidende ist, und das wissen ja die wenigsten Leute, jetzt feiern wir bald Weihnachten, aber eben jetzt das Entscheidende ist, Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Und der, über dessen Krippe der Frieden verkündet wird, für die Menschen guten Willens, der, der den Frieden bringt, bringt ihn in Jerusalem durch die Hingabe seiner selbst. Er ersetzt damit den Opferkult des Tempels. Er ersetzt ihn dadurch, dass er seinen Leib und sein Blut hingeben wird. 18 Stunden vorher wird er das einsetzen beim letzten Abendmahl, was wir als heilige Messe täglich feiern dürfen. Er wird durch die Hingabe seiner selbst, seines Leibes und Blutes, die Welt jetzt eben erlösen vom ewigen Tod, vor der Trennung von Gott. Er wird uns den Himmel dadurch öffnen. Und Maria hat da in einzigartiger Weise mitgewirkt daran.
Am 25. März feiert die Kirche Verkündigung des Herrn. Das Glaubensgeheimnis ist, der Engel Gabriel überbringt Maria diese Botschaft, dass sie die Mutter Gottes werden wird, dass sie Jesus empfangen wird vom Heiligen Geist. Und oft fällt ja dieses Fest auch in die Karwoche oder in die Osteroktav und wird dann gefeiert am Montag nach der Osteroktav. Und Bischöfe Spaniens und woanders in der Welt haben dann dieses Fest Geheimnis verlegt auf den 18. Dezember. Und das hat dann den Namen bekommen, Marie Erwartung. Also viele, gerade ich war ja da 12 Jahre in Wegratsbad, vielen war das damals wichtig, die kannten das alle noch. Marie Erwartung, 18. Dezember, das ist heute. Oder Erwartung der Heiligen Jungfrau, der Geburt des Heilandes. Praktisch eine Woche vor Heiligabend, Marie Erwartung.
Thomas, Entschuldigung, eine Frage dazu. Das heißt, in Spanien wird der 25. März nicht gefeiert?
Nein, das hat man wieder zurückgemacht. Das war so eine Phase, wo einige Bischöfe haben das dann auf den 18. Dezember verlegt, aber dann ist das Ganze nie übernommen worden. Aber daher kommt so eine Tradition, daher kommt diese Tradition Marie Erwartung, eine Woche vor Heiligabend.
Also das finde ich nett, muss ich sagen, wenn der 25. März erhalten bleibt, ja, weil der ist eben genau 9 Monate, bevor eben wir die Geburt Christi am 25. Dezember feiern. Und der ist der Tag, wo die kleine Therese vom Kinder Jesus sagt, es ist mir der liebste Tag, weil da war Gott ganz klein im Leib der Jungfrau Maria. Da beginnt ja seine irdische Existenz nach dem Mir geschehe nach deinem Wort, das Maria sagt, menschliches Mittun, das Gott einfordert, sehr wichtig jetzt eben, nach empfing sie vom Heiligen Geist. Also im selben Augenblick, wo sie antwortet, empfängt sie vom Heiligen Geist und Jesus beginnt in ihrem Leib jetzt eben zu sein, ist 9 Monate dann im Verborgenen und Bethlehem bedeutet ja nur, dass das, was schon da ist, 9 Monate im Leib der Jungfrau Maria, dann das Licht der Welt erblickt. Also das Licht der Welt erblickt das Licht der Welt, könnte man sagen. Also das ist die Bedeutung von Weihnachten, deshalb haben wir auch so viele Lichter, das ist eine wunderbare Symbolik, nicht? Und eigentlich ist Weihnachten ein Marienfest, ja, rauf und runter. Man sieht es eben auch daran, dass die Kirche fast ein schlechtes Gewissen hat, weil wir feiern natürlich die Geburt des Kindes in der Krippe und so weiter und Maria ist dabei etc. Aber es ist diese Mutter, die die meiste Arbeit hat mit dieser Geburt. Ja. Und deshalb feiern wir am Oktavtag, also 8 Tage nach Weihnachten, das ist der 1. Jänner dann, das Hochfest der Gottesmutterschaft Mariens. Also wir schauen dann explizit nachher noch einmal hin auf die Mutter Gottes und damit beginnt jedes bürgerliche Jahr eben mit einem Marienfest, mit der Gottesmutterschaft Mariens. Und im Mittelalter, über Jahrhunderte, hat das bürgerliche Jahr übrigens begonnen mit dem 25. März, ja, weil da eben die Menschwerdung erfolgt. Das ist der Tag der Inkarnation, nicht Weihnachten, also da kommt nur das, was schon da war, ja, im Leib der Jungfrau Maria und so weiter. Aber das Fest der Erwartung ist schön, ja, also es könnte man machen, ja, dass man vor Weihnachten auch noch ein bisschen mehr an die Mutter Gottes denkt. Allerdings muss ich dazu sagen, der 4. Adventssonntag hat immer das Thema der Gottesmutter Maria und immer das Thema der Verkündigung an Maria und ihres Mitwirkens. Also holt gleichsam den 25. März in die unmittelbare Nähe von Weihnachten. Also insofern ist nicht unbedingt notwendig. Und man denkt eh, jetzt haben wir ja so populär geworden jetzt unter Papst Franziskus und ich habe es heuer auch groß gefeiert, 12. Dezember, unsere liebe Frau von Guadeloupe. Ich war in Peru, ich war in Brasilien, ich habe gesehen, wie heiß dort der Glaube ist, nämlich intensiv und lebendig und so weiter. Und das ist alles ein Werk der Gottesmutter Maria. Also insofern ist Advent nicht unmarianisch, ja. Aber ja, ist schön, aber nur solange der 25. März, der eigentlich ein Feiertag sein sollte, der 25. März erhalten bleibt.
Dieser Gedanke Maria Erwartung macht schon auch Sinn. Es ist ja auch die Zeit der O-Antiphonen, dieser erwartungsvolle Gebete, O Weisheit, O Adonai, O Zweig Isais, O Schlüssel Davids, O Orient, O König des Universums, O Emmanuel, komm und rette uns. Also erwartungsvoll auf den Heiligabend zugehen, ist nicht nur für die Mutter ein Thema, sondern für uns alle, die wir auf den kommenden Herrn warten.
Ja, das ist eine Sache, die man in der normalen Pfarre nicht mitbekommt, dass eben von 17. bis 24. Dezember, das ist eine eigene Aufsteigerung des Advents, also von 17. bis 24. Dezember ist die Zeit der O-Antiphonen, also für uns Mönche ist das mega. Diese Antiphonen stammen, soviel ich weiß, aus dem 6. Jahrhundert, sind byzantinischen, also griechischen Ursprungs, wurden dann in Rom rezipiert, haben immer dieselbe Melodiefolge und besingen jetzt eben von den alttestamentlichen Offenbarungen aus Jesus als die Wurzel aus dem Stamm Jesse und so weiter, als den König und so, also alles, was man da von ihm erwartet, als Adonai, als der Herr, der jetzt eben bei uns sein möchte, als Immanuel. Also das sind großartige Antiphonen, die bei der Vesper gesungen werden. Und also wenige, die die Vesper jetzt eben beten von den Leiden und in den Pfarren, kommt es nicht vor. Aber man hat die O-Antiphonen als Vers vor dem Evangelium genommen, auch ins Lektionar, und hat etwas gemacht, wo ich nur sagen kann, also als Dogmatikprofessor verschließt sich mir die Logik der Liturgiker in dem Fall, weil dort haben sie das O durch ein Du ersetzt. Dort heißt dann nicht mehr O Emanuel oder O Wurzel aus dem Stamm Jesse, sondern dann heißt es einfach Du, ist auch nicht falscher, aber wenn die Zeit schon von den O-Antiphonen über Jahrhunderte geprägt ist, warum lässt man dann jetzt beim Ruf vor dem Evangelium, wo man diese Antiphonen nimmt, auch das O? Aber das sind liturgische Kleinigkeiten. Lasst sich die Freude an Weihnachten nicht vermiesen. Es ist jetzt die heiße Phase der Vorbereitung auf das große Fest, auf den Geburtstag des Erlösers und Retters Jesus Christus.
Und Pater Karl, die beste Vorbereitung auf Weihnachten ist eine gute Beichte. Das ist und bleibt so.
Oh, da muss ich wieder mein Büchlein hochhalten. Ja, wirklich. Also danke auch, ich durfte ja in den letzten Sendungen das mehrmals hochhalten. Und wir haben Tausende verschickt in den letzten Tagen. Tausende. Sind noch genug da? Ja, also und wirklich, ich freue mich über die Zeugnisse, wenn Leute schreiben uns, ja, ich habe mich wieder beichten getraut, das war eine Hilfe und so weiter. Aber auch gerne Korrekturen, ja, man könnte das noch reinschreiben und so weiter. Es ist wirklich wichtig, Weihnachten nur als romantisches Fest, ein bisschen Gänsehaut und ein bisschen Rumkugeln und Bäckerei Das ist zu wenig, ja. Es ist ein inneres Fest, ja. Und Angelus Silesius, das Wort wird ja rauf und runter zitiert zu Weihnachten in allen Predigten, nicht? Also hat wirklich recht. Und wäre Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebest du doch ewiglich verloren. Und dein Herz muss zur Krippe werden, damit du ein schönes Weihnachten hast und Jesus bei dir aufnehmen kannst.
Pater Karl, das war ein wunderschönes Schlusswort für diese Sendung, so bitte ich dich um ein Gebet und den Segen.
Bitten wir den himmlischen Vater einfach wirklich um seinen Frieden, seinen Segen für unsere Familie, dass dieses Weihnachten für uns, aber auch für die ganze Welt ein Fest des Friedens wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Fragen und Zuschrift, für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.